Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Während die ATP und die WTA-Tour sich im Moment auf die US Open vorbereitet, ist die Challenger-Tour in Deutschland unterwegs und das an zwei prominenten Plätzen. Letzte Woche in Hagen, in dieser Woche in Bonn. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Challenger Corner, powered by Chip and Charge. Mein Name ist Andreas Thies, an meiner Seite wieder der Macher von TennistourTalk.com, Florian Heer. Hallo Florian.
Servus Andreas.
Florian, ich habe eigentlich gedacht, dass ich dich in diesem August nicht sehen werde, beziehungsweise in den letzten Wochen nicht sehen werde in Deutschland. Du hast eine Regenallergie und bist trotzdem in Deutschland geblieben.
Ja, das habe ich irgendwie schon mal gehört. Irgendjemand hat mir auch schon mal gesagt, es ist ein Wunder, dass du hier auf deutschen Challenger-Turnieren unterwegs bist. Ehrlich gesagt bin ich selber erstaunt. Aber wenn man sich das so ein bisschen allgemein betrachtet, war, glaube ich, die Flucht vor dem schlechten Wetter auch gar nicht so einfach. Also Spanien, ja, wäre gegangen, aber ansonsten, glaube ich, so drumherum war es allgemein relativ schwer.
Es war in den letzten Wochen etwas frustrierend und dies ist kein Wetter-Podcast, dies ist ein Tennis-Podcast, aber auch das Turnier in Hagen hat darunter gelitten. Die Platzmann Open in Hagen wurden letzte Woche ausgetragen auf Sand mit durchaus prominenten Spielern, die dort dabei waren. Man konnte die Jugend Deutschlands sehen, also die Nachwuchskräfte, man konnte etablierte Kräfte sehen, aber das Wetter hätte den Organisatoren dabei einen Strich durch die Rechnung gemacht, oder?
Ja, ich glaube, zu Anfang der Woche war es noch relativ gut. Ich war ja lediglich zum Finaltag dort und auch da war es wieder gut, zumindest trocken. Dazwischen, ich glaube, so zwischen Donnerstag und Samstag, da war es natürlich dementsprechend schwierig. Man musste dann eben auch den Finaltag, die Semifinals zum Teil komplett beziehungsweise zum Teil noch nachholen. Also es gab schon so ein bisschen Probleme mit dem Scheduling. Wir haben ja nachher gleich auch Roger Wassen, der wird das auch nochmal dazu sagen. Der hatte eine relativ schlechte Erfahrung in Lüdenscheid, glaube ich, das Jahr vorher schon. Da waren sie schon mal kurz vor dem Washout. Also am Ende ganz gut ausgegangen, aber es war natürlich wettertechnisch allgemein überall, glaube ich, jetzt nicht besonders einfach.
Das Turnier war früher das Challenger in Lüdenscheid, ne?
Genau, ja.
Es war gut besetzt. An 1 war Botik van der Sandsrulp gesetzt, an 2 Viljoen Gaubers und unter anderem war auch Jannik Hanfmann dabei, der das Turnier am Ende gewonnen hat. Wir wollen mal wieder ein paar Interviews hören, aber wir fangen mit jemandem an, der nicht bei diesem Turnier gespielt hat, der auch früher nicht bei diesem Turnier gespielt hat, der allerdings eine Karriere hatte, die ja nachdrücklich war, und das ist Carsten Brasch. Erstmal musst du mir erzählen, wie du Carsten Brasch getroffen hast. War er einfach da als Zuschauer?
Nein, es gab dort in Hagen an diesem Finaltag zwischen diesen Halbfinals eben, die noch gespielt werden mussten, und dem tatsächlichen Endspiel dann ein Legendendoppel des Tennisclubs Rot-Weiß Hagen. Das heißt, da haben sich also ein paar Legenden getroffen, die früher in der Bundesliga für Rot-Weiß Hagen eben gespielt haben, und da war Carsten Brasch mit dabei. Und ja, die Gelegenheit habe ich dann natürlich sofort wahrgenommen, um ja mich auch mal persönlich bei der Katze vorzustellen.
Katze Carsten Brasch ist inzwischen 58 Jahre alt und er hat immer noch was zu erzählen. Und vielleicht ist das auch, ich weiß nicht, wie die Interviewsituation war, vielleicht ist das bei einer Zigarette und bei einem Bier passiert. Auf jeden Fall Carsten Brasch im Interview mit Florian Heer. Florian bringt jetzt inzwischen immer coole Interviews mit, erst mit AlphaVille, jetzt mit Carsten Brasch. Das Interview hört ihr hier.
Carsten Brasch, erstmal vielen Dank für die Zeit. Hier gab es gerade ein Legendendoppel beim Rot-Weiß Hagen. Wie ist es dazu gekommen?
Roger Wassen ist ja als Turnierdirektor auch ein ehemaliger Bundesligaspieler. Und Roger kennt die Atmosphäre hier. Er hat immer für einen Rochus-Club hier gegen uns spielen dürfen. Und hier war einiges los. Und ich glaube, dass er einfach sich an die Zeiten erinnert hat, dass hier richtig, richtig was los war in der Bundesliga. Also wie ich vorhin auch schon am Center erzählt habe, wir haben hier mal vor 3.500 Leuten gespielt gegen Etuf Essen, und dass wir dann eben dementsprechend auch noch ein paar Leute hier hinlocken können, glaube ich, war die Idee dahinter, und eben die Verbundenheit zu dem Club zu zeigen, war Rogers Idee, der mich vor einem halben Jahr, glaube ich, kontaktiert hat und gesagt hat, Carsten, hättest du da Lust zu? Und dann haben wir natürlich spontan zugesagt. Also von daher, ich glaube, so ist die Idee entstanden.
Und glaube ich, hat auch richtig Spaß gemacht. Hat man euch angemerkt?
definitiv. Ich meine, Gregor habe ich seit 30 Jahren nicht mehr gesehen. Mit den anderen beiden haben wir öfter schon mal Kontakt gehabt, aber Gregor jetzt aus, nach Ewigkeiten nicht mehr oder nach Ewigkeiten wiederzusehen, war schon toll. Und grundsätzlich können wir ja alle noch ein bisschen spielen, und wenn es dann auch vernünftig funktioniert und die Leute ein bisschen Spaß haben, ist es sowieso besser.
Ich glaube, ich hat allen Spaß gemacht heute. Jetzt haben Sie schon gesagt, Bundesliga damals eine große Anziehungskraft gehabt, ist aber, würde ich sagen, heute auch noch zum großen Teil so, weil man läuft ja gerade auch wieder in Deutschland. Weiß nicht, ob Sie mal Spiele besucht haben heutzutage. Wie würden Sie die Unterschiede vielleicht bezeichnen zwischen dem, was Tennis-Bundesliga zu Ihrer Zeit ausgemacht hat und das, was die Tennis-Bundesliga heute ist?
Ja, ich glaube, dass also man die Zeiten nicht vergleichen sollte zu meiner Zeit. Wir haben hier, wenn wir Bundesliga gespielt haben, wir durften nur mit ein oder zwei Ausländern spielen. Wir hatten 6er-Mannschaften und haben dann hier insgesamt, wir waren immer 8 oder 9 Spieler, weil konnte sich immer einer verletzen oder einer war mal nicht gut drauf. Und wir haben dann hier 6 Wochen wirklich jeden Tag miteinander trainiert. Das ist eben, glaube ich, heutzutage alles ein bisschen anders, dass die Jungs kommen, spielen, wieder wechseln. Es ist, ich weiß nicht, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es keinen Zusammenhalt unter den gibt, aber es ist eben was ganz anderes, wenn man eben die ganze Zeit aufeinander sitzt, man sich gegenseitig sehr, sehr gut kennt und miteinander trainiert und sich dann auch einfach gegenseitig besser macht. Also das ist ein Riesenunterschied. Ich war mal bei einem Bundesligaspiel oder ich war bei 2 Bundesligaspielen der Neuzeit, sage ich jetzt mal, mit den 4er-Mannschaften, und mir hat es nicht unbedingt optimal gefallen.
Ja, ist interessant, weil es gibt vielleicht so ein bisschen Parallelen. Der ganze Sport hat sich ja ein bisschen dahingehend verändert. Ist im Fußball ja ähnlich, dass Spieler, sage ich mal, auch nicht mehr aus der Region kommen, die für diesen Verein spielen. Ist das auch so ein Grund, dass das eben dann vielleicht nicht mehr so eine Verbundenheit hat, auch zu dem Verein?
Da gehe ich schwer von aus, weil ich habe also ein Spiel gesehen in Mönchengladbach, wo 3 Spieler der Heimmannschaft zu ganz, ganz wichtigen Punkten einen Strafpunkt gekriegt haben. Wenn das zu unserer Zeit gewesen wäre, wir hätten die Jungs gelyncht. Und es waren jetzt, und das ist ohne Wertung, waren Leute aus dem Ostblock, die hat es einfach nicht interessiert. Der eine kriegt bei Matchball gegen sich einen Strafpunkt, bei 6-7, 5-6, Breakball, weil er sich daneben benimmt. Also das hätte es bei uns nicht gegeben, und da waren 3 von den Punkten. Einer war, glaube ich, zum Break oder hat zum Break und dann noch einer im Match-Tiebreak. Und das geht nicht. Also wie gesagt, das zeigt, dass sie da im Prinzip gar keine Verbundenheit zum Verein haben. Nicht, wie wichtig das den Leuten im Verein ist, den Fans, den Zuschauern. Und das fand ich eben schon sehr schade. Und danach habe ich auch nie wieder Bundesliga live geguckt.
Das waren Sie natürlich nicht nur in der Bundesliga, sondern waren natürlich auch auf der internationalen Tour unterwegs. Gibt es ja auch ein paar Challenger-Erfolge, die dort in der Vita stehen. Wenn man sich das anschaut, es sind ganz interessante Turniere mit dabei. Vor allem auch die Belagauswahl ist sehr interessant. Da waren noch einige Turniere, glaube ich, auf Teppich mit dabei. Etwas, was man heute gar nicht mehr sieht. Verfolgen Sie auch sowas heute noch? Und würden Sie überhaupt das Tennis von heute anders werten? Oder man gibt ja viele Diskussionen, wo man auch sagt, ist es spannender, weniger spannend, als vielleicht das in den 80er, 90er Jahren der Fall war?
Also ich verfolge es grundsätzlich noch anhand dessen, dass ich mir viele Ergebnisse angucke, oder wenn Tennis im Fernsehen läuft, dann gucke ich es mir natürlich auch an, vor allen Dingen auch die großen Turniere, wenn es mir zeitlich möglich ist. Von daher, also habe ich schon noch ein bisschen Einblick, was das Tennis betrifft. Das Tennis entwickelt sich einfach stetig vorwärts. Ich meine, ich habe noch mit Holzschlägern angefangen, dann kamen die ersten Kunststoffschläger, Carbonschläger, offenes Herz und so weiter. Mittlerweile das Equipment, die Seiten, alles wird schneller und da muss man sich anpassen. Dementsprechend hat sich der Tennissport, wird sich immer weiterentwickeln und tut es auch stetig.
Das auch neutral betrachtet, man kann nicht sagen, dass eins besser oder schlechter ist, oder?
Ich glaube nicht. Das Einzige, was als ich aktiv auf der Tour gespielt habe, wir hatten eine breitere Auswahl an Spielern, die Grand-Slam-Turniere gewinnen konnten, weil auch viele eben dann ein bisschen blachabhängig waren. Das wurde damals, die Spanier haben eben sehr, sehr gerne auf Asche und gut auf Asche gespielt. Die Amerikaner eher auf Hartplatz oder auf schnelleren Belegen. Also bei uns konnten, kann man, wenn man zurückblickt, wie viel verschiedene Leute damals Grand Slam-Turnier gewonnen haben oder im Finale waren. Das ist der einzige große Unterschied, dass es heutzutage höchstens eine Handvoll sind, die eigentlich so ein Grand Slam-Turnier gewinnen können.
Und Sie haben mir im Vorfeld gesagt, wie kann man einen Podcast Chip in Charge nennen in der heutigen Zeit? Also der Spielstil hat sich schon verändert.
Der Spielstil hat sich verändert, ja. Also der Chip in Charge spielt keiner mehr. Ich glaube, der letzte war noch irgendwann mal Roger bei den Australian Open mit seinem Saber. Und sonst, ja, auch, dass die Jungs mal auf Schawolle spielen oder dass sie mal ans Netz gehen. Das ist alles deutlich reduzierter als zu meiner Zeit.
Jetzt ist es so, dass zumindest, ja, würde ich sagen, schon bei den Leuten so meiner Generation Carsten Brasch einen gewissen Kultstatus hat, muss man sagen, weil er doch immer ein Spieler war, der ja vielleicht nicht so der normale Tennisprofi war, sondern eben auch dementsprechend ein bisschen auch ja, extravaganter aufgetreten ist. Ich habe auch die Aufschlagbewegung, die ja sehr markant ist, die man heute auch noch gesehen hat. Ist Ihnen das eigentlich so bewusst, dass Sie da noch ja, so einen Stellenwert auch bei vielen Tennisfans noch so haben?
Ja, es gab ja ein, zwei Sachen, die ich gemacht habe, die den Leuten hängen geblieben sind. Und ich sag mal, die Leute, die damals Tennis geguckt haben, da war es schon irgendwie so, dass ich ein bisschen anders Tennis gespielt habe als viele andere. Und das bleibt dann natürlich auch hängen. Und dementsprechend, es ist mir schon bewusst, dass der Name Carsten Brasch bei den älteren Tennisfans, die wissen sofort, wer das ist. Mhm.
Aber jetzt ist auch nicht irgendwie was Negatives,
nein,
oder?
Nein, überhaupt nicht. Nein. Ist ja schön, wenn man was hatte, was den Leuten in Erinnerung bleibt und dass es eher positiv ist. Wenn wir weil wir gerade bei Fußball waren, ich meine, mit Uli Hoeneß wird immer der Elfmeter im Finale hängen bleiben. Das ist eher kein schöner. Kein schönes Bild, was hängen bleibt. Und ich glaube, dass die Leute mit mir eigentlich immer nur Positives verbinden. Viel Spaß, viel Freude, etwas anderes Tennis und dementsprechend bin ich da nicht unglücklich drüber.
Wie ist Ihr Lebensmittelpunkt heute? Worum dreht sich Ihr Leben heute?
Um Tennis. Ich bin Tennistrainer. Mhm. Ich gebe Training in zwei Vereinen. Ich bin im Netzballverein Fellbad und ich bin in Düsseldorf-Holthausen, für die ich auch in der Mannschaft spiele. Bei den Herren 55, ja, da sind zwei befreundete Trainer, die Hilfe brauchten, weil die zu viel zu tun hatten, weil sie so gut sind. Und dann haben die mich gefragt, ob ich da helfen könnte. Und das habe ich gemacht und das macht Spaß. Und dementsprechend, ja, ist Tennis immer noch mein Zentrum und mein Job.
Und wird es auch wahrscheinlich noch ein bisschen bleiben, oder?
Ich hoffe, dass ich gesund bleibe, dass ich das noch ein paar Jahre machen kann, ja.
Super, das wünschen wir auch. Dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch.
Gerne.
Leichte Frechheit, dass er den Titel dieses Podcasts anzweifelt, beziehungsweise des Schwester-Podcasts.
Ja, jetzt muss ich aber schon nochmal sagen, gell? Also Alpha Will zu Carsten Brasch, das ist natürlich auch ein sehr gewagter Übergang, muss ich sagen.
Absolut, absolut. Aber wir sind hier für die gewagten Übergänge da.
Ja, also das war noch nett, weil er das. Ja, nee, also das war tatsächlich sehr nett, also weil er eben das gleich gesagt hat und Chip in Charge ich dann natürlich hiermit zuerst mal immer einbringe, weil es natürlich der bekanntere Name ist, weil es natürlich auch der älteste Tennis-Podcast ist und da ist ihm natürlich sofort eingefallen und hat sofort darauf reagiert und hat gesagt, wie kann man einen Podcast heute so nennen? Und da habe ich gesagt, ja, das ist dann natürlich wahrscheinlich eben auch das dementsprechende Alleinstellungsmerkmal, lass uns mal da gleich drüber sprechen, so ungefähr. Nee, war sehr entspannt, also es war Michael Kohlmann mit dabei, unter anderem bei diesem Legendendoppel. Also wie gesagt, einige, die dort für Rot-Weiß Hagen gespielt haben. Und es war dann auch tatsächlich so, dass das dann noch ein gemütliches Beisammensein der Personen da untereinander war. Und deshalb war das eine ja sehr, sehr entspannte Atmosphäre und ein sehr angenehmes Gespräch, wie ich fand.
Carsten Brasch hat 4 Challenger-Titel in seiner Karriere gewonnen. 2 davon im Finale gegen Markus Naevi, einmal in Heilbronn und einmal in Rennes. In Heilbronn damals noch 92 auf Teppich und dann in Naples in den USA auf Sand und in Köln auf dem Hartplatz damals noch gegen Jörn Renzenbrink. Dritte Runde bei den Australian Open 1997, dritte Runde auch bei den US Open 1993. Es gibt diese Geschichte, dass er gegen Serena und Venus Williams gespielt hat und sie klar besiegt hat. Und er hat halt einfach die unkonventionellste Aufschlagbewegung gehabt. Er war ein tatsächlich bunter Vogel und solche Spieler sieht man heute in dieser Form dann einfach nicht mehr. Ich möchte jetzt nicht sagen, früher war alles besser, aber er hat schon nachhaltig Eindruck hinterlassen.
Ja, übrigens die Aufschlagbewegung heute noch genauso. Ja, also
natürlich.
Erkennt man natürlich sofort. Daran wurde zwischenzeitlich nicht weiter gearbeitet. So hat natürlich jeder seinen Signature-Service. Also das habe ich ja auch versucht, in diesem Gespräch so ein bisschen reinzubringen, dass er natürlich, denke ich auch mal, ich habe das ja auch gesagt, glaube ich, schon einen Kultstatus hat, muss man sagen, bei Tennisfans, auch in unserem Alter, dass die in dieser Zeit 80er, 90er Jahre mit dem Tennis da sozialisiert wurden und da hat er eben durch seine unkonventionelle Art auf und abseits des Platzes doch schon einen bestimmten Stellenwert und ja, eben ein besonderes Markenzeichen da eben auch abgegeben und ist, glaube ich, ganz, er ist sich dessen bewusst und davon zehrt er natürlich auch heute noch und das ist doch eigentlich eine gute Geschichte.
Absolut. Also da gibt es ja auch überhaupt nichts dagegen zu sagen, dass er mit dieser Karriere, die ja durchaus in Ordnung war, und er war im Davis Cup auch mit dabei, 1994 hat er den World Team Cup gewonnen mit Michael Stich, Bernd Karbacher und Patrick Kühn. Also die Karriere ist ernsthaft amtlich von Carsten Brasch und Leute, die damals Tennis geguckt haben, erinnern sich heute wirklich immer noch mit Wohlwollen an ihn und deswegen, das ist eine coole Geschichte und Carsten Brasch immer noch als Tennistrainer unterwegs, hoffentlich lehrt er keinen Aufschlag, weil das, dieser Aufschlag wird auch nicht gelehrt, aber gute Geschichte und schön, dass du mit ihm sprechen konntest. Das ist ein cooles Interview gewesen auf jeden Fall. Kommen wir auf das Sportliche. Bevor wir auf die beiden Finalisten zu sprechen kommen, müssen wir über einen Spieler sprechen, der hier nachhaltig Eindruck hinterlassen hat. Die deutschen Youngster haben hier Wildcards bekommen, unter anderem Nils McDonald. Und der hat hier wirklich Eindruck hinterlassen, hat gegen Juri Rodionow und gegen Sumit Nagal zwei, ich sage jetzt mal, absolute Challenger-Veteranen gewonnen. Ich habe beide Matches gesehen gegen Juri Rodionow, 6-4, 6-3. Cool as a Cucumber durchserviert, das war wirklich richtig gut. Gegen Sumit Nagal, das war zwischendurch vom Regen unterbrochen, das hat er auch noch vor dem Regen hat er das gewonnen mit 6-4 im dritten Satz. Und dann hatte er auch gegen Jerome Kim seine Chance, hat den ersten Satz gewonnen und dann war es unterbrochen von Regen und hat dann am Ende mit 6-3 und 6-2 dann noch verloren. Aber Nils McDonald dafür, dass er sein erstes Challenger-Turnier hier gespielt hat, das war ein brillanter Auftakt für ihn.
Ja, ich habe es tatsächlich nur teilweise verfolgen können, aber allgemein, glaube ich, kann man sagen und das ist auch so, ich bin ja gerade in Bonn diese Tage und man spürt, da sind die Jungs ja zum großen Teil ja auch wieder mit dabei und man spürt ja so eine gewisse Aufbruchstimmung, finde ich gerade. Ne? Also im deutschen Herrentennis, finde ich, da tut sich ein bisschen was. Natürlich muss man das Ganze mit Vorsicht genießen und schauen, inwieweit sich das dann alles auch wirklich nachhaltig entwickeln kann, aber ich finde, ganz ehrlich, ich habe das längere Zeit nicht empfunden, diese Art von Stimmung, bezogen auf das deutsche Herrentennis. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber es ist irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das richtig oder es ist schwer zu beschreiben, dass einfach irgendwas in Bewegung gerade ist und das finde ich eben eine sehr spannende Situation gerade.
Also ich möchte dir da absolut zustimmen. Es ist nicht nur im Männerteil, sondern auch bei den Juniorinnen. Also wir haben Mariella Tamm, wir haben Ida Wopka, wir haben auch noch Julia Stusek, die so ein kleines bisschen jetzt im Moment übersehen wird. Sie war aber in den letzten Jahren so ein bisschen die Vorzeige-Juniorin des DTB. Und da passiert im Moment wirklich eine ganze Menge. Und ich glaube, diese Geschichte hatten wir bei den Herren ganz lange nicht mehr. 2014 natürlich oder 2013, als Alexander Zverev so langsam hochgekommen ist, aber das war nicht in dieser Breite. Und da haben wir jetzt so 3-4 mit Jamie McKenzie, den wir nächste Woche hier in der Challenger Corner auch hören werden. Nils McDonald, Max Schönhaus, 3, die wirklich für Aufsehen schon gesorgt haben, sei es bei den Junioren Grand Slams oder jetzt dann auch bei den Challengern. Und ich glaube, da ist im Moment eine ganze Reihe an jungen Spielern, die in den nächsten Jahren, Justin Engel, dann auch noch für viel Freude in Tennis Deutschland sorgen können. Und ich glaube, das hatten wir wirklich lange nicht mehr. Das glaube ich, also da möchte ich dir auf jeden Fall zustimmen.
Ja, Diego de Dura, glaube ich, und den haben wir
genau, auch noch, Diego de Dura, haben auch noch vergessen.
Haben wir auch noch nicht gesprochen, weil die eins und ich merke das gerade jetzt eben, wo ich jetzt am Anfang des Turniers hier bei den Bonn Open bin, in wie gesagt in Hagen bin ich ja am letzten Tag erst aufgeschlagen oder das ist dann natürlich noch ein bisschen anders, aber merke jetzt gerade, dass es eben so viele Spiele gibt, mit denen ich eigentlich noch nie im persönlichen Kontakt war, ne? Und gerade von diesen Jungs da, die du aufgezählt hast, sind es eigentlich lediglich Diego de Dura und Justin Engel gewesen, mit denen ich eigentlich bisher auf der Tour genau. Irgendeiner Weise bisher etwas zu tun hatte. Und das zeigt, dass also man da hier einiges hier noch nachzuholen hat und zeigt eben diese von dir eben vorher angesprochene Breite. Und das ist es eben. Ne? Also es sind eben mehrere Spieler. Und das ist ja nur eine gute Konstellation, die man haben kann aus Sicht oder aus deutscher Sicht in dem Fall, dass sich das natürlich dementsprechend dann auch auf mehrere Schultern verteilt. Ich glaube, die Jungs untereinander ja, sind auch, glaube ich, ganz gut miteinander. Und ja, das ist ja dann auch so ein Konkurrenzkampf, der dann auch irgendwie da entfacht wird und die sich dann vielleicht auch gegenseitig natürlich auch ein bisschen anstacheln wollen. Und da sieht man dann, na, der eine gewinnt dann vielleicht ein Challenger-Match, kommt da relativ weit, dann sagt der nächste, ja, das will ich auch erreichen. Also das sind ja so genau. Dann diese Prozesse, die dann eins zum anderen führen lassen. Und ich glaube, das ist diese Konstellation, die wir eben, glaube ich, bisher in den letzten Jahren eben in Deutschland nicht hatten.
Genau. Und die pushen sich gegenseitig und das ist eine Geschichte, die wir im Moment, glaube ich, mit viel Freude verfolgen können und mit viel Vorfreude auf das, was da kommen wird in den kommenden Jahren. Wir müssen über die beiden Finalisten sprechen. Über die Finalisten dieses Turniers, das so zwischendurch verregnet war. Gideon Auden und Jannik Hanfmann sind ins Finale gekommen. Gideon Auden ist allen, die die Tennis-Bundesliga auch in den letzten Jahren verfolgt haben, durchaus ein Begriff. Der hat auch immer wieder Bundesliga gespielt. Der hat sich hier an 6 gesetzt, in der ersten Runde gegen Gonzalo Villanueva durchgesetzt, in der zweiten Runde gegen Christoph Negritu. Wenn ihr den hören wollt, in den letzten Podcast reinschalten. Dann gegen Botik van der Sandsrulp gewonnen. 7-6, 4-6, 6-3. Super Sieg für Gideon Auden. Und dann hat er gegen Jerome Kim besiegt. Und im Finale unterlag er dann Jannik Hanfmann nach starkem ersten Satz. Und das Interview mit Gideon Auden, das hört ihr hier.
Yeah, Guy, run up here in Hagen. What made a difference in the end of this match?
I think in the final I just ran out of gas a little bit in the end. I mean, I'm happy to be in another final, of course. It's my fourth one of the season on the Challenger Tour, so I'm very happy about it. Yeah, on the other hand, you know, it's a shame to not get it over the line, you know, going up in the first set, winning the first set, and yeah, then you want to win the match, and I felt like in the second and third set I was not quite there, and he started to play a bit better, so yeah, that was a shame, but nonetheless a good week.
What can you take away in terms of positives from this week?
Well, I'm very happy to play four, and I mean good matches overall. Yeah, just happy to play matches. Yeah, I'm just happy to be in another final, and I think that's always the great thing to be in a final. Yeah, many things to improve, but I'll work on it, and hopefully we can get a title soon.
You already mentioned it on the court during the ceremony. Next up, German Championships with Bredeney.
Exactly. Yeah, I mean, I'm playing for Bredeney this season, and enjoying my time also with Jannik. He's also on the team, so. Yeah, we spent some time with the team together. The last week, and then it was good fun with him. So it was nice to play against him in the final, Bredeney final. So I'm sure Bredeney will be happy about it too.
So best of luck and all the best.
Thank you. Thanks.
Ich gebe ganz offen zu, ich habe ihn wirklich im Moment erst nur bei der Bundesliga gesehen. Er ist ein absoluter Challenger Regular, aber so der ganz große Durchbruch ist noch nicht gelungen.
Ja, wir hatten ihn beim Neckar Cup. In genau. Der Folge muss er auch mit aufgetaucht sein, denn dort war er im Finale. Und das, was eben in diesem Jahr vor allem eben gefehlt hat, ist ein Titelgewinn. Und er hat ein paar Finals gespielt, eben unter anderem in Bad Rappenau, dort gegen Ignacio Buse verloren. Er hat das Endspiel in Prag gegen Filip Misolic verloren. Er hat das Endspiel in Kigali beim zweiten Turnier des Rwanda Challenger gegen Valentin Royer verloren. Er hat auch noch ein ITF-Finale verloren in dieser Saison. Also das zeigt natürlich so ein bisschen, dass eben dieser letzte Schritt da gefehlt hat. Und ja, ich weiß nicht, muss man natürlich dann immer fragen, ist das dann auch irgendwo eine mentale Geschichte? Ist es die Physis? In Hagen war es jetzt der Fall, dass er das Halbfinale und Finale an einem Tag spielen musste. Er musste gegen Jerome King vorher noch spielen. Das Match ging allerdings relativ flott. Das hat knapp über eine Stunde, glaube ich, gedauert. Also das, glaube ich, war jetzt nicht vielleicht am Ende entscheidend für die Physis, auch wenn Jannik Hanfmann das nachher im Interview dann auch nochmal sagen wird, dass er schon gemeint hat, er hat so ein bisschen Energieverlust im dritten Satz dann spüren können von seinem Gegner. Also das ist ja oftmals dann so ein Problem. Es gibt so ein paar, Lukas Neumeier ist ja auch so ein Kandidat, dem da noch der letzte Schritt fehlt, obwohl man sagen muss, dass Gideon Auden ja im vergangenen Jahr in Bulgarien schon ein Challenger-Turnier gewinnen konnte. Aber wie gesagt, in dieser Saison fehlt halt dieses letzte Match. Und das kann dann natürlich immer irgendwie ein Problem sein. Muss man ein bisschen ergründen, woran es liegt. Ich denke, er hat eigentlich alles, was man braucht, um hier auch auf Challenger-Ebene dort auf jeden Fall diesen Schritt zu machen. Und wie gesagt, wenn das dann auf der einen oder anderen Stelle vielleicht ein oder ein Satz mehr gewesen wäre, dann wäre er jetzt vielleicht schon 3-4-facher Challenger-Champion und wäre natürlich im Ranking vielleicht auch die eine oder andere Position weiter vorne.
Auf jeden Fall ist er auf dem Career-High jetzt im Moment, 157 zu diesem Zeitpunkt. Spielt er in Bonn mit? Ich habe es jetzt gerade nicht nachgeguckt.
Gute Frage.
Nein, er spielt nicht in Bonn.
Ich habe nur gesehen, dass Botik van de Zandschul, glaube ich, aus dem Turnier raus ist, der top gesetzt war. Die Meldung kam vorher irgendwann rein. Ist nicht mit dabei, aber spielt ja jetzt dann nächste Woche Bundesliga für Bredeney. Da geht es ja um die Deutsche Meisterschaft Tennis Channel Bundesliga. Da werden wir dann auch noch vielleicht kurz drüber sprechen.
Das werden wir am Ende dann auch noch machen. Wir wollen aber weiter hier in diesem Platzmann Open in Hagen weitergehen. Und jemand, der in den letzten Wochen und Monaten viel Pech hatte und der dann auch mal sich jetzt was neu orientiert hat, was das Coaching-Team angeht etc., das ist Jannik Hanfmann. Und der hat dieses Turnier gewonnen. Und das hat er in wirklich, wirklich guter Manier gewonnen. Erste Runde gegen den Japaner J. Dillon Hara-Friend. Den habe ich zum ersten Mal in meinem Leben gesehen. Habe das Match gesehen, 7-5, 6-2. Da war der erste Satz noch relativ knapp und dann setzte sich die Erfahrung von Jannik Hanfmann durch. Im zweiten Satz hatte er dann im Tiebreak gegen Timofey Skatov bessere Karten, im Tiebreak des dritten Satzes. 7-6 im dritten gewonnen. Gegen Jan Szoński hat er gewonnen mit 7-6, 6-4. Und dann gegen die Überraschung dieses Turniers, Olle Wallin aus Schweden. Schwedisches Tennis braucht unbedingt mal gute Nachrichten. 6-3, 6-4. Und im Finale hat er dann nach verlorenem ersten Satz gegen Gideon Auden 3-6, 6-2, 6-2 gewonnen. Und vor allen Dingen fand ich, im zweiten und dritten Satz hat er extrem überzeugt. Und Anfang, erster Titel seit 5 Jahren, ist im Interview zu hören. Und wenn ihr denkt, warum gratuliert Florian Jannik Hanfmann zweimal während eines Interviews, das sind zwei verschiedene Teile eines Interviews, beziehungsweise zweimal hat er mit ihm gesprochen, deswegen ist da einmal eine Entschuldigung, eine Gratulation doppelt. Hier ist Florian Herr mit Jannik Hanfmann im Interview.
Also Jannik, herzlichen Glückwunsch, Sieger hier über den Platzmann Open. War ein ziemlich toughes Finale. Was hat den Unterschied ausgemacht?
Ja, ich glaube so ein bisschen, vielleicht die Frische ein bisschen. Ich glaube, dass er hat einen Satz lang richtig gut gespielt. Und dann habe ich ein bisschen gemerkt, dass ihm vielleicht so ein bisschen die Energie weggegangen ist. Ich habe dann mein Level ein bisschen steigern können, habe gut serviert. Und ja, da habe ich so ein bisschen gemerkt, dass er vielleicht nicht ganz ready ist. Er hatte natürlich heute auch ein ganzes Match. Ich hatte nur einen Satz. Die letzten Tage waren eh mega intensiv. Also im Endeffekt war es auch vielleicht so ein Finale. Wer hat die bessere Energie noch am Ende?
Hast du schon angesprochen, war eine ziemlich harte Woche. War nicht nur die Gegner, die du besiegt hast, glaube ich, war ein ziemlich hartes Match in der zweiten Runde, sondern auch die Wetterkapriolen hier zu überstehen. War vielleicht so ein Key-Moment innerhalb dieser Woche hier?
Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass ich die zweite Runde gewonnen habe. Da war ich schon fast raus aus dem Turnier. Matchbälle gegen gehabt, 5-2 im dritten hinten gewesen. Also ja, und dann stehst du halt hier im Finale und gewinnst. Und manchmal sind das eben so diese Schlüsselmomente. Ich glaube auch nach dieser zweiten Runde habe ich mich dann auch ein bisschen wohler gefühlt, hat meinen Rhythmus gefunden, gut serviert. Und das habe ich dann bis ins Finale noch weiter gut gemacht.
Der Titelgewinn, es liegt ein bisschen her, 2020, Todi war der letzte. Wie viel Steine fallen dir eigentlich vom Herzen, jetzt auch mal hier eine Trophäe nach so einer Woche mitnehmen zu können?
Ja, ist sehr, sehr schön. Also ich habe in den letzten Jahren natürlich vermehrt auf den ATP-Turnieren gespielt, aber trotzdem, ein Titel ist ein Titel. Den ATP-Titel, den hole ich mir noch hoffentlich, aber ja, es ist natürlich schön, vor allem dann in Deutschland einen Challenger zu gewinnen.
Jetzt hat Ski schon angesprochen, bevor der ATP-Titel kommt, kommt vielleicht noch der Meisterschaftstitel. Bist du dabei und wie sehen die Vorbereitungen vielleicht aus für das Finalwochenende der Bundesliga?
Ich bin leider nicht dabei. Ich gehe nach Amerika, aber ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wie es heute steht. Es war, glaube ich, schwierig bei Bredeney, aber ich bin auf jeden Fall im Live-Ticker dabei und unterstütze die Jungs von der Ferne.
Super, wünsche mal alles Gute. Vielen Dank. Ja, Janik, nochmal Glückwunsch. Du hast gesagt, auch ein neues Trainerteam hat ja hier war mit dir hier unterwegs. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was dazu erzählen, wie es dazu kam und wie die aktuelle Situation bei dir aussieht.
Ja, ich habe ein paar Jahre mit Juan Pablo Brisicki gearbeitet in Argentinien. Wir haben nach dem French Open aufgehört. Und dann war tatsächlich so ein bisschen unklar, was passiert mit der Rasensaison. Ich habe eigentlich erst geplant, mit einem Fitnesstrainer nur zu arbeiten. Das ist weiterhin Jonathan Janischke für mich. Und dann ja, kam es zu der Situation, dass Peter Popovic auch verfügbar war. Ich kannte ihn von früher, schon viele Jahre Erfahrung. Mit Petkovic gearbeitet, mit Karlovic gearbeitet. Jetzt mit Mute ging das vor ein paar Monaten auch auseinander. Und ja, in der Hälfte der Saison Trainer zu wechseln ist natürlich nicht leicht, weil jetzt auch nicht immer viele verfügbar sind. Ich habe ihn dann angerufen, gefragt, ob es kurzfristig in Stuttgart funktioniert bei der Rasensaison. Und es hat eigentlich relativ schnell harmoniert. Jetzt arbeiten wir schon ein paar Wochen zusammen und das Level ist gut. Aufschlag haben wir ein bisschen gearbeitet und fühlt sich gut an. Also ja, auf jeden Fall ein positiver Effekt jetzt erstmal. Und ja, ich denke mal, wir werden noch ein paar Monate arbeiten.
Das heißt, wo ist im Moment die Base? Wo ist im Moment dein Mittelpunkt?
Nirgendwo. Ja, meine Base. Also die letzten Jahre, auch wenn ich mit einem argentinischen Team zusammengearbeitet habe, außer Vorbereitung in Buenos Aires, habe ich jetzt nicht mehr Zeit dort verbracht. Also ja, meine Zeit ist, ich wohne in Antwerpen, bin ab und zu noch in Karlsruhe bei mir zu Hause. Tatsächlich ist einfach viele Reisen. Trainingswochen sind schwierig. Wenn, dann sind die vielleicht mal bei einem Turnier oder vielleicht trifft man sich mal in München, habe ich jetzt auch schon eine gemacht wieder. Ja, das ist als Tennisspieler zu Hause irgendwo zu sein, ist schwierig.
Dann noch final vielleicht noch, wie sehen die Feierlichkeiten heute Abend aus?
Oh, das war eine anstrengende Woche. Ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ich freue mich sehr auf ein paar Tage entspannen, bevor es dann noch in die USA geht.
Super, sagen wir mal viel Erfolg und gute Reise.
Janik Hanfmann, wenn ich mir die persönliche Bemerkung erlauben darf, ist immer einer der angenehmeren Gesprächspartner.
Ja, absolut. Also da gibt es keine zwei Meinungen, das würde ich sofort unterstreichen. Ja, und deshalb habe ich ihm diesen Sieg natürlich auch gegönnt. Er hat es ja vielleicht im Interview so ein bisschen, ja, nicht runtergespielt, da hat natürlich gesagt, er hat natürlich auch richtig argumentiert, weil ich eben gesagt habe, dass es so lange her ist, dass er einen Titel gewonnen hat. Und er hat natürlich gesagt, naja gut, er war natürlich auch viel auf der ATP-Tour unterwegs und dementsprechend ist das natürlich dann auch nochmal ein anderes Level. Hat ja mit dem Viertelfinale in Kitzbühel, da glaube ich auch nochmal so richtig Schwung mitbekommen. Da waren jetzt so seine Lieblingsturniere, die in der Höhe stattfinden. Start Kitzbühel, vor allem bei letzterem dann auch mit dem Viertelfinale sehr erfolgreich gewesen und war jetzt auch zum ersten Mal tatsächlich bei den Platzmann Open unterwegs. War auch in Lüdenscheid noch nie vorher. Hat dann bei der Siegerehrung gesagt, dass also der Turnierdirektor Roger Vassien ein bisschen auch gesagt hat, schon sich öfter bemüht hat, dass er kommt und jetzt hat es also tatsächlich geklappt und im ersten Anlauf dann auch gleich den Titel zu gewinnen. Und ich war damals auch in Todi 2020, wenn man sich zurecht erinnert, das war nämlich damals das allererste internationale Profiturnier, das nach der Covid-Pause stattfand. Und ich kann mir
da gab es dieses lustige, ich glaube, Instagram-Video, wo Janik Hanfmann einen Kickaufschlag schlägt und dieser Ball irgendwie außen am Zaun rausgeht oder so. Irgendwie sowas war das damals.
Ja, Todi kann 2020. Sein. Das ist ja ein relativ kleines Venue dort. Ich kann mich nur daran erinnern, dass wir hatten, glaube ich, 40 Grad da irgendwo in Umbrien und wir mussten damals alle ja noch mit unserer Maske da sitzen und ich weiß noch, es war Roland Herfel, der als Supervisor da war und die Organisatoren...
Der hatte auch nichts zu tun zu dem Zeitpunkt.
Ja, aber der war sehr streng. Die haben gesagt, ja, du musst aufpassen, das ist sehr streng und wenn du also irgendwie, ich saß noch, das muss man sich wirklich nochmal sinnbildlich vorstellen, ich saß alleine auf dieser Tribüne, ja, also 40 Grad um mich herum in einem Umkreis ungefähr von 50 Metern kein Mensch und wenn du also irgendwie mal kurz diese Maske über deine Nase weg von der Nase gezogen hast, dann warst du also sofort hier im roten Bereich. Also ja, heute schmunzeln wir natürlich drüber. Damals war es natürlich eine ziemlich krasse Geschichte. Aber ja, so lange ist es her, dass eben Jannik Hanfmann dort seinen letzten Titel überhaupt gewinnen konnte. Und ich finde ja immer noch, egal auf welcher Ebene, ich bin natürlich kein Profispieler, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es einfach mal wichtig ist, eine Woche mit so einem Pokal in der Hand zu beenden. Und ich glaube,
da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Das ist,
ja, es ist doch auch völlig egal, ob das der Challenger ist oder ob das dann ein ATP-Gewinn ist. Natürlich willst du als Tour-Level-Champion dort in die Annalen eingehen, das ist ganz klar. Und ich glaube, da hat er auch noch gute Chancen, das zu erreichen. Aber so ein Gewinn auch in einem verhältnismäßig kleineren Turnier, das ist einfach Gold wert.
Ja, absolut. Und nichts ersetzt Siege. Und ja, egal mit wem du sprichst, Selbstvertrauen kommt durch Siege und da ist es völlig egal, gegen wen und wo und wann. Und da gibt es die besten Geschichten 2017, als Sloane Stephens damals die US Open gewann, ist sie als 982. in ein Vorbereitungsturnier gewonnen, hat das gewonnen und geht zu den US Open und ist von Selbstvertrauen nur so voll und gewinnt dann das Turnier. Solche Sachen, die passieren einfach. Da platzt der Knoten und sowas ist nicht zu ersetzen und deswegen ist so ein Challenger-Sieg für jemanden wie Jannik Hanfmann, der auch in der Weltrangliste abgerutscht ist und ist das unglaublich wichtig. Also Jannik Hanfmann hat dieses Turnier gewonnen, die Platzmann Open in Hagen. Er wird jetzt, und das hat er ja erzählt, wird jetzt in die USA rüber. Cincinnati ist er in der Qualifikation und dann hat er noch Cancun, glaube ich, als Challenger und dann geht es in die US Open Quali. Das war das Turnier in Hagen und der Turnierdirektor, der auch in den letzten Jahren schon in Lüdenscheid dabei war, den wir auch schon hier im Podcast mal hatten, Roger Wassen, den hört ihr jetzt auch nochmal im Interview mit Florian her.
So, ja, Roger, erstmal vielen Dank für die Zeit. Finaltag hier mit dem Platzmann Open. Ist ja immer so die Zeit, wo man sagt, Resümee passieren zu lassen, Fazit zu ziehen. Wie viel Erleichterung fällt jetzt auch ab, wenn der Sonntag dann endlich erreicht ist?
Ja, erstmal schön, dass du da bist. Ich glaube, der Sonntag ist bei mir erst vorbei tatsächlich, wenn der Matchball beim Einzelfinale durch ist oder nach der Siegerehrung. Danach ist immer so ein bisschen Erleichterung. Bei uns in der Familie ist das immer immer so ein kleiner Streitpunkt. Meine Frau und mein Sohn, der Balljunge ist, die sind immer so traurig, wenn wir nach Hause fahren. Und ich bin immer erleichtert und eigentlich froh, dass auch die Woche vorbei ist. Nicht falsch verstehen, die Woche ist mega cool, mega geil. Hat auch echt Spaß gemacht diese Woche in Hagen, also das erste Mal in Hagen. Das war sehr erfolgreich. Aber trotzdem ist es auch eine hohe Anspannung, viele Aufgaben und da kann so viel auch schief gehen, wettermäßig. Von daher bin ich auch einfach froh dann irgendwann, wenn es vorbei ist.
Ich glaube, wettermäßig gab es auch einige Kapriolen über diese Woche. Wir haben es gehabt jetzt zum Finaltag, die Sonne draußen. Ich glaube, da ist man froh, dass das jetzt auch tatsächlich, zumindest für den Finaltag dann hier die Sonne zurückgekommen ist nach Hagen.
Absolut. Wir hatten diese Woche sehr, sehr durchwachsenes Wetter. Anfang der Woche war es gar nicht so schlecht. Es war auch sehr gut besucht, schon sehr früh innerhalb der Woche. Waren auch schon seit Mittwoch ausverkauft für heute, für den finalen Sonntag. Also das war alles sehr gut, sehr positiv. Und dann auf einmal kam Donnerstag, Freitag wirklich zwei und Samstag noch dazu, zwei, drei schwierige Tage. Und dann denke ich immer an Lüdenscheid zurück. Vor zwei Jahren haben wir nämlich alles innerhalb von 24 Stunden ungefähr zu Ende gespielt. Also da war ein Schedule, habe ich mir diese Woche zeigen lassen von einem von den Schiedsrichtern. Da waren, glaube ich, an den Halbfinaltag noch 24 Spiele auf dem Schedule. Das heißt, wir hatten bis dahin kaum was geschafft, haben das Turnier trotzdem irgendwie noch zu Ende bekommen. Also langsam kriegte ich dann auch ein bisschen Angst gestern wieder, wo man gesagt hat, das Viertelfinale muss definitiv gestern gespielt werden, zu nur in der Halle. Und da war so ein bisschen Déjà-vu vom letzten paar Jahren und dachte, oh nee, nicht schon wieder. Aber es ist gut gelaufen, es ist gut gegangen und jetzt sind wir kurz vorm Finale und bin ich auch happy und auch stolz, wie das dieses Jahr gelaufen ist.
Das hast du schon gesagt und wir haben im Vorfeld auch ein bisschen gesprochen. Wir haben uns eigentlich in Lüdenscheid vor dem allerersten Turnier zum ersten Mal in Kontakt gewesen. Jetzt seid ihr zum ersten Mal nach Hagen gekommen. Für mich als Süddeutschen ist ja ein bisschen schwierig. Ich kenne mich hier gar nicht aus. Ich kannte Hagen, glaube ich, als Geburtsort von Nena. Das war, glaube ich, das Einzige, was mir in den Kopf kam. Was waren die Gründe, dass ihr hierher gekommen seid?
Ja, wir suchten einen Austragungsort, der noch uns ein bisschen mehr bieten konnte. Eine größere Anlage, mehr Bürogebäude, ein größeres Einzugsgebiet, so dass wir irgendwie noch mehr Zuschauer ansprechen können. Deswegen haben wir letztes Jahr uns zusammengesetzt, so mit zwei, drei engere Leute, mit dem Hauptsponsor auch. Und dann kamen wir irgendwann auf die Idee, lass uns doch nochmal weiter wachsen wollen und das dann auf einen anderen Standort. Und dann lag es vor der Hand, dass wir irgendwie Hagen nehmen. Ich kenne das natürlich aus der alten Bundesliga-Zeit. Dann haben wir noch gegen Michael Kohlmann in den 90er Jahren Bundesliga spielen dürfen. Von daher kannte ich die Anlage. Die Anlage war groß. Es ist ein neuer Vorstand, der da Bock drauf hatte und durch Gespräche geführt. Aber das haben die sehr gut angenommen. Der Hauptsponsor kommt aus Hagen, Platzmann Federn. Von daher ist das eigentlich ein ziemlich logischer Schritt nach 4 Jahren Lünscheid. Jetzt ist erstmal Hagen. Und ich denke, am Finalsonntag können wir jetzt auch sagen, das war eine gute Entscheidung.
Habe ich übrigens auch gerade nochmal nachgeschaut. Michael Kohlmann ist auch gebürtiger Hagener, das wusste ich auch nicht. Jetzt hast du schon gesagt, Platz, man hat ja auch gesehen, gibt es so eine Foodmeile, die hier da ist. Was gerade auf der Challenger-Tour auch immer wieder so Thematiken waren, war von Spielerseite her, dass man beispielsweise auch Courts sucht, die beispielsweise von der Grundlinie heraus auch mehr Auslauf bieten. Ich war nie in Lüdenscheid. Ist es auch etwas, was ich hier besser feststellen lässt, als das vielleicht auf dem alten Gelände noch der Fall war?
Also von der Platz hinten und neben dem Platz, die Platzgröße waren, die Maße waren alle in Ordnung. Das war schon so, aber in Lünscheid hatten wir einfach in der Summe 7 Plätze und wir spielten dann auf 3 Matchcourts und hier aber einfach mehr Plätze, weil wir haben die Tribüne auf den Platz gebaut. Das hieß dann, am Ende waren da quasi 2 Trainingsplätze und 3 Matchcourts übrig. Wir haben oben schon alleine schon 6 Trainingsplätze gehabt. Also das war für die Spieler, glaube ich, deutlich besser. Ich denke auch, um Hagen zu erreichen, ist es auch ein bisschen leichter als Lünscheid. Das war letztes paar Jahre natürlich auch sehr schwierig für uns mit der Brücke-Situation. Das ändert sich bald wieder, aber das war natürlich auch noch kompliziert. Ich denke, im Großen und Ganzen war es der richtige Schritt, um zu wachsen, um mehr Leute zu erreichen. Und das haben wir auch erreicht mit den Zuschauern. Es ist einfach doppelte Leute, Menge. In der Summe 5.000 Leute, die hier waren diese Woche. Das hatte in Lünscheid immer 2, max 3. Und das ist einfach jetzt auch dann, glaube ich mal, eine richtige Entscheidung. Und das ist dann auch die Bestätigung dafür.
Glaube ich auch dementsprechend tolle Entry List gehabt mit vielen deutschen Spielern. Was war vielleicht so das Highlight für dich dieser Woche bisher?
Das Highlight war irgendwie, dass Hanfmann in der zweiten Runde 3-5 am Matchball hinten lag in der zweiten Runde und das noch 7-6 im dritten gewonnen hat. Weil so ein Turnier lebt doch auch von den deutschen Spielern, die weit kommen. Das hatte man Daniel Altmaier einmal, dass er das allererste Jahr gewonnen hat. Danach leider nie mehr. Da war niemand mehr im Halbfinale oder Finale in den letzten 3 Jahren. Und das haben wir einfach gemerkt. Auch das Publikum kommt doch lieber, wenn ein Topspieler drin ist, wie Botek van der Sandschulp oder einen anderen Top-100-Spieler. Aber in diesem Fall auch Jannik Hanfmann im Finale. Und das tut das Turnier gut.
Schon die Niederländer erwähnt. Einen davon werden wir auch noch gleich im Finale sehen. Du selber bist ja auch Niederländer. Kommen die auch wegen dir hierher? Gibt es da persönliche Beziehungen noch zu den Spielern?
Ja, absolut. Also mit Botek van der Sandschulp hatte ich letztes Jahr schon vor dem Turnier gesprochen. Auch Robin Hase ist auf meine Empfehlung mal ein Jahr davor gekommen, auch im Doppel. Ja, ich bin natürlich halt auch in die Tennisszene in den Niederlanden natürlich schon ein bekannter alter Spieler. 15 Jahre lang auf der ATP-Tour gespielt. Da kennt man sich. Es ist eine kleine Welt und da ist das dann trotzdem mal eben doch dann noch entscheidend, wenn man die Jungs anschreibt und sagt, hier, ich habe noch ein extra Zimmer für deinen Trainer übrig oder so, komm doch, ich würde mich freuen. Ich glaube, das bei Botek schon eine entscheidende Rolle gespielt hat.
Jetzt bist du auch einer, der vor allem im Doppel sehr erfolgreich war. Hat es bei dir beim Scheduling vielleicht auch so ein bisschen eine Auswirkung, aber sagt, ja, die Doppelspieler möchte man auch ein bisschen mehr vielleicht in den Fokus rücken, als dass das bei anderen Turnieren vielleicht oftmals auch der Fall ist?
Auf jeden Fall. Wie du schon erwähnt hast, ich war ja natürlich mein Best Ranking im Doppel war 24, war viel auf der ATP Doppeltour unterwegs und mich hat das immer gestört, dass die Doppel auf Platz 1 und 2 und 3 spielen lassen haben und nie am Center Court. Dann haben sie irgendwann das System geändert mit mit Match Tiebreak im dritten Satz und beim Juice einen Punkt und dann habe ich immer gesagt, wenn ich irgendwann ein Turnier organisiere, dann möchte ich auf jeden Fall ein paar Matches am Center Court haben. Das haben wir 1-2 Mal innerhalb der Woche gehabt. Einmal sind wir gestartet mit einem Doppel am Center Court und gestern wollte zum Beispiel Karl Baldwin alle Einzel auf dem Center Court haben und das Doppelfinale auf dem Nebenplatz. Habe ich gesagt, nee, das geht gar nicht. Ich als ehemaliger Doppelspieler, das Doppelfinale geht vor, das spielen wir hundertprozentig am Center Court. Und da bin ich auch stolz drauf. Also, weil ich finde das einfach, das gibt viel her. Das sind kurze Ballwechsel, viel ans Netz. Viele Zuschauer spielen selber Doppel, da können sie sich mit identifizieren. Also, es war mir absolut wichtig, dass das am Center Court gestern gespielt worden ist. Und das war ein hohes Level, es war extrem spannend, ein interessanter Match-Tiebreak mit einem deutschen Sieger oder der Hälfte, ein anderes Franzose. Und die Zuschauer nahmen das gut an. Von daher gab mir das, glaube ich, recht, dass das eine gute Entscheidung war.
Super, gibt auch gerade ein Legendendoppel jetzt, das zu dieser Zeit gerade auch noch gespielt wird. Das heißt, ich glaube, wir können davon ausgehen, dass wir die Platzmann Open im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder auf der Challenger Tour sehen werden. Und wo gibt es vielleicht noch Dinge, die ihr für das kommende Jahr vielleicht noch ein bisschen verändern wollt?
Ja, im Backoffice, also hinter der Schirme, sind immer noch ein paar kleine Sachen, die vielleicht im ersten Jahr nicht perfekt gelaufen sind. Da können wir noch ein paar Sachen verbessern. Wir werden die Tribüne größer bauen. Das haben wir nicht erwartet, dass heute 1000 Leute da sind. Wir haben echt gedacht, mal schauen, ob wir das hinkriegen. Das war am Mittwoch schon ausverkauft. Also wir bauen die Tribüne auf jeden Fall noch mal ein paar hundert Plätze höher. Aber im Großen und Ganzen sind wir sehr zufrieden mit dieses Jahr und machen auf jeden Fall weiter. Wir wollen definitiv auch wachsen. Wir werden Challenge 100 oder 125 nächstes Jahr. Finanzielle Mittel sind da, Sponsoren sind sehr begeistert, sehr viel positive Lob diese Woche bekommen, auch von der ehrenamtlichen Mithelfer. Also waren viele Leute für uns da, von Vereinsseite, und wir machen definitiv in Hagen nächstes Jahr mit dem Platzmann Open weiter.
Perfekter Abschluss, Roger. Vielen Dank und alles Gute.
Danke, gerne.
Ich glaube, Roger Wassen kann sich abseits des Regens, abseits des Wetters nur freuen über das Turnier, oder? Er hat eine gute Geschichte mit Nils McDonald gehabt, Botik van der Sandsrulp hat performt, Yannick Hanfmann, ein deutscher Sieger, dann noch dazu. So richtig viel beschweren kann er sich, glaube ich, nicht, oder?
Nein, und er hat ja auch in dem Interview ganz klar gesagt, er freut sich natürlich auch über die neue Austragungsstätte. Na, also ja, das hat nochmal einen riesen Zuwachs gegeben bezüglich Publikum, bezüglich Einzugsgebiet. Hagen ist dann doch auch nochmal eine größere Nummer eben als Lüdenscheid. Und man hat dort große Pläne, soweit ich das dann auch verstanden habe, auch seitens des Hauptsponsors, die ja aus Hagen kommen, scheinen auch bereit zu sein, da finanziell weiterhin zu unterstützen, und vielleicht sehr gut möglich, dass da in den nächsten Jahren auf Challenger-Ebene noch einiges passiert, sprich auf jeden Fall 100er, vielleicht 125er, was da eben aufgestockt werden kann. Und ja, bin sehr gespannt. Ich muss auch sagen, ich fand es eine sehr familiäre, eine sehr angenehme Atmosphäre dort auf der Anlage. Ich war auch zum ersten Mal dort und kannte das als auch nicht von irgendwelchen Bundesliga oder sonstigen Ereignissen. Und es ist sehr, sehr klein, es ist alles sehr kuschelig, aber ich fand es irgendwie insgesamt sehr sympathisch und angenehm. Ja? Und ja, deshalb alleine würde es mich auch schon freuen, dass das Turnier da natürlich weiter wächst. Und ja, wir haben gerade vorher über junge Nachwuchsspieler gesprochen in Deutschland, die brauchen solche Turniere. Das ist absolut die Basis für sie. Und ja, Roger Wassen, habe ich auch gerade Covid gesagt, ich glaube, das ist eine ähnliche Zeit, wo er mit Lüdenscheid damals das Turnier begonnen hat. Und wir hatten damals einen Videopodcast gemacht, kann ich mich auch noch gut dran erinnern, nach, glaube ich, der allerersten Ausgabe seines Challenger-Events.
Das waren die Platzmann Open in Hagen. Und jetzt haben wir tatsächlich noch einen Streaming-Tipp für euch. Am Freitag und Samstag wird die Tennis-Bundesliga, die Tennis-Channel-Bundesliga, in ihre letzten beiden Spieltage gehen. Der TC Bredeney möchte, nachdem letztes Jahr es nicht mit dem Meistertitel geworden ist, dieses Mal den Meistertitel holen. Sie führen mit 12-2 Punkten vor dem Kölner THC und wollen an diesem Wochenende den Titel festmachen. Am Freitag um 13 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr sind die beiden letzten Spieltage. Bredeney muss am vorletzten Spieltag nach Palmgarten. Da geht man mal davon aus, dass sie den Sieg holen werden. Und am letzten Spieltag geht es dann für Bredeney auch noch auswärts nach Rosenheim. Sieht sehr, sehr gut aus für das Bredeneyer Team. Und wir müssen sagen, in Bredeney reüssiert jemand, der vielleicht von dem einen oder anderen vergessen worden ist. Oskar Otte spielt eine fantastische Bundesliga-Saison.
Ja, er macht den Kohlschreiber, oder? Aus den letzten Jahren.
Genau.
Obwohl Oskar Otte natürlich noch nicht ganz retired ist, so wie das Kohli schon war, aber ist so ein ähnlicher Fall. Ja? Also Philipp Kohlschreiber, der ja dann schon als Tennisrentner in der Bundesliga noch aufgeschlagen hat und super erfolgreich war. Ja, und für Oskar Otte ist das natürlich perfekte Möglichkeit, hier nochmal wirklich tolle Spielpraxis zu bekommen. Wenn er natürlich dann hier ja auch noch auf den, wo ist er gerade unterwegs? Ich weiß gar nicht, natürlich viel auf ITF-Turnieren wahrscheinlich im Moment unterwegs sein muss. Das Ranking gibt ja im Moment nicht viel mehr her, aber dann ist so eine Bundesliga dann natürlich auch wieder Gold wert, wenn es darum geht, sich da eben auch mit den richtig guten messen zu können.
Absolut. 7-0 ist seine Bilanz. Auf ITF-Turnieren habe ich jetzt in diesen Wochen jetzt nicht gesehen, in dieser und in der letzten Woche. Aber ich glaube, er spielt sich tatsächlich jetzt so ein bisschen in Form, um dann wirklich dann es wieder anzugreifen. Er muss auf die 15.000er Turniere zurück, das bleibt ihm nichts anderes übrig. Aber hier, wie er im Moment spielt, mit einer 7-0 Bilanz, 2-1 dann noch im Doppel, das ist wirklich aller Ehren wert, und er wird dann am Freitag und am Sonntag sicherlich auch für Bredeney in Aktion sein. Wir beiden werden auf dem Tennis-Channel diese beiden letzten Spieltage kommentieren in einer Konferenz. Wir werden uns die drei besten Spiele raussuchen von Freitag und von Sonntag und Bredeney wird hundertprozentig mit dabei sein. Aber da habe ich Bock drauf auf dieses Wochenende.
Ja, wird cool. Wir haben das in den letzten Jahren ja auch schon gemacht und glücklicherweise haben wir wieder einen spannenden Kampf. Hoffentlich noch bis zum Sonntag, um dann wirklich auch den Meisterschaftskampf dann auch wirklich live mitzuerleben. Ja, und wie sagst du so schön immer, kommt alle. Ich sage immer gerne dabei sein. Kann man auch auf Join sich anschauen. Also nicht, man braucht gar nicht irgendwie über die Tennis-Channel Website zu gehen, sondern wer auch irgendwie Join oder irgendwas hat, auch dort kann man die Konferenz super mitverfolgen.
Genau, also Tennis Channel Bundesliga am Freitag ab 13 Uhr, am Sonntag ab 11 Uhr. Florian und ich werden das Ganze kommentieren. Kommt alle. Das war's mit der heutigen Ausgabe von der Challenger Corner. Nächste Woche wird es gleich wieder eine Challenger Corner geben. Am Freitag gibt's. Freitag ist ein komisches Datum. Freitag wird es das die Chip and Charge Ausgabe zum Turnier in Toronto und Montreal geben und dann nächste Woche gibt es eine neue Ausgabe der Challenger Corner, dann mit dem Challenger in Bonn, zum ersten Mal in Bonn in diesem Jahr und auch da gibt es dann schon coole Geschichten zu erzählen. Jamie McKenzie, wo wir sprechen, hat heute seine erste Runde gewonnen, auch sein erstes Challenger-Match in seiner Karriere gewonnen. Wenn ihr euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Instagram und Blue Sky, das jedenfalls für die Chip and Charge-Hörer und TennistourTalk.com ist auch auf Blue Sky, ist auch auf Instagram und auf jeden Fall sollte TennistourTalk.com bei euch in den Bookmarks sein. Vielen Dank fürs Zuschauen, zu hören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tat und Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.